Hallo und herzlich willkommen zum Kreativchaoten, der Fachpodcast für kreatives Gammeln. Mit Frau Dings
und Herrn Bums.
Ja, beim letzten Mal habe ich einen darüber gesprochen, dass es ja Wirkweisen gibt, die paradox sind. Und also in irgendeinem der letzten Podcasts, ich weiß nicht, war das der letzte? Das mag sein.
Das kann ich dir leider überhaupt nicht sagen. Weiß ich nicht.
Zufällig hatte ich dann den Auxilla-Podcast gehört, den ich hier an dieser Stelle sehr empfehlen kann. Und die sprachen halt von paradoxen Wirkweisen. Und da habe ich genau den Part rausgeholt, der sich damit beschäftigt, und habe auch Auxilla angeschrieben. Und die haben mir netterweise erlaubt, den Auszug vorzuspielen.
Ach, das ist cool. Das total ist echt lieb. Nett.
Meinten auch, ich hatte ganz viel geschrieben, ne, zu ihrem Podcast, und würden halt dann nochmal vielleicht Stellung zu nehmen, aber die wären gerade in der Vorbereitung ihrer Sendung, die in einer Stunde starten würde, fand ich total, okay. Und hatten auch direkt reagiert, total lieb.
Es gibt übrigens auch Leute, die geschrieben haben, ich trinke einen Kaffee und gehe dann schlafen. Also
kann auch funktionieren.
Ja.
Paradoxe Wirkung von Stimulantien oder auch physiologisch wirksamen Substanzen gibt es durchaus. Also die Medikamente gegen ADHS zum Beispiel, also wenn man aufgeregte Kinder ein bisschen ruhiger kriegen will, haben einen ganz ähnlichen Wirkmechanismus wie Kokain, was eigentlich erstmal keinen Sinn macht, aber das halt nennt man paradoxe Wirkung. Mhm. Und wenn das funktioniert, dass Koffein bei dir paradox wirkt und du pennst, dann ist doch super. Oder du trinkst sowieso generell so viel Koffein, dass es für dich keinen Unterschied mehr macht.
Ja, bei dem letzten Satz fühlte ich mich ein bisschen angesprochen. Also bei mir war es ja, habe ich ja erzählt, ich glaube, so kam es zustande, dass ich von meiner Oma schon wohlweislich schon mit dem vierten Lebensjahr das meine erste Tasse Kaffee bekam, also kein Muckefuck, sondern wirklich richtigen Kaffee bekam, zwar noch mit Milch, aber und ich glaube, die hat dann irgendwann festgestellt, oh, der Junge wird ruhig. Und das ist halt die paradoxe Wirkweise. Und jetzt, als er am Schluss sagte, ja, vielleicht liegt es auch an der Menge des Kaffees, die man schon trinkt oder so, dass das nicht mehr wirkt. Das kann natürlich dann, da fühlte ich mich ertappt. Aber mittlerweile habe ich meinen Kaffeekonsum mit der Medikation so extrem runtergefahren, wenn ich denke, dass ich früher mal, bevor ich zur Arbeit fuhr, 8 Pötte Kaffee, also keine Tassen, sondern große Kaffeepötte getrunken habe. Und das Erste, was ich gemacht habe, wenn ich zur Arbeit kam, mir direkt einen Kaffee gemacht habe, spricht eigentlich dafür, dass das eine paradoxe Wirkweise hat bei mir.
Ich habe früher auch sehr viel Kaffee getrunken, was aber überhaupt nichts mit ADHS zu tun hatte, sondern eben mit 2 kleinen Kindern, die mir die Nacht geraubt haben und ich den Kaffee getrunken habe, damit ich überhaupt irgendwie wach war.
Also wenn du in meiner Situation wärst du dadurch müde geworden oder zumindest ruhig. Und
nee, ich habe den getrunken, damit ich eben nicht müde bin, sondern damit ich einigermaßen durch den Tag kam.
Du bist auch jetzt müde?
Ja, aber ich trinke jetzt keinen Kaffee, weil ich möchte gerne heute Nacht schlafen.
Ja, okay. Das heutige Thema, wir haben ja die Mythen, das hatte ich ja mal erzählt, dass ich das irgendwo auf einer Seite gelesen hatte und fand das Thema mal ganz spannend und habe mir ähnliche oder fast die gleichen Überschriften genommen, aber ich wollte das jetzt nicht kopieren, was derjenige oder diejenige, das, ich glaube, es war das ADHS-Zentrum, geschrieben hat, sondern halt, dass wir das aufgrund unserer beruflichen, schulischen Erfahrung beziehungsweise auch aus der Brille oder durch die Brille eines ADHSlers mal betrachten.
Ja, aus der Brille des ADHSlers kannst das ja nur du tun, ne? Mhm. Aber ich finde das auch mal ganz schön, das mit Leben zu füllen. Also,
genau.
Ja.
Okay, also das heutige Thema ist ADHS wächst sich aus. Das fand ich super spannend. Und weil es immer so war, ja, dass ADHS ist halt eine Erkrankung im Kindesalter und danach ist die Störung halt weg, dass sie halt dann verschwindet. Und meine letzten Erkenntnisse waren, wir haben auch mal zusammen einen Bericht in der Fachzeitschrift darüber veröffentlicht. Da war so der letzte Stand, dass 30% derer, die ADHS im Kindesalter hatten, auch im Erwachsenenalter ADHS haben. Mittlerweile geht man davon aus, dass die Häufigkeit bei ca. 50% nahezu liegt. Und die weiterhin Probleme haben. Und deswegen ist eine Diagnoseerstellung und Therapie auch weiterhin im Erwachsenenalter vonnöten.
Die anderen 50%, die, bei denen es sich auswächst, ist das dann tatsächlich ein Auswachsen, dass es nicht mehr da ist? Oder haben die so viele Strategien entwickelt, damit umzugehen, dass es einfach nicht mehr auffällt?
Ich glaube, dass die mit den Strategien zu den 50% sind, die auch im Erwachsenenalter noch ADHS haben.
Ah, okay.
Was ich meine, gelesen zu haben, ist, dass, also nochmal, der Podcast, das ist ja, habe ich ja schon im ersten Podcast gesagt, das sind alles Dinge nach meiner Diagnosenerstellung, was ich reflektieren aus meinem Leben, aus den Erfahrungen und so weiter gemacht habe, das ist jetzt immer durch meine Brille, was ich gelesen, was ich erfahren habe. Das muss nicht immer wissenschaftlich 100% fundiert sein. Heißt aber, das, was ich gelesen habe oder meine gelesen zu haben, ist, dass Erwachsene, die kein ADHS mehr hatten, aber als Kind, dass ja in der Zeit der Pubertät das Hirn eine komplette Umstrukturierungen erfährt, neue Synapsenverschaltungen und so weiter oder Ausbau und so weiter. Und dass dadurch das Hirn in der Funktionalität anders wieder arbeitet, sodass das wie nach einer Baustelle, eine neue Umgehungsstraße halt, dass die Konflikte auflöst.
Okay.
Die Anzahl der Erwachsenen liegt also dementsprechend bei 2,5 bis 3,5% insgesamt. Du hattest eben irgendwas gesagt, glaube ich, was dich so erstaunte, ne? Im Erwachsenenalter bei Komorbiditäten. Hattest du eben in der Vorbesprechung noch gesagt.
Ich weiß gerade nicht, was du meinst.
Mit den Auffälligkeiten, die noch dazukommen.
Ach, ich weiß, was du meinst. Das war, sage ich dir gleich. Hier wird ja einmal dieser Herr Schlamp, der Psychiater, zitiert, dass halt diese, wo war es denn? Ach genau, dass das Risiko für antisoziale Persönlichkeitsstörung um das Zehnfache steigt, wenn bei einem Kind ADHS diagnostiziert worden war, Substanzmissbrauch um das 4- bis 8-fache, was natürlich auch Sinn macht, wenn da diese paradoxe Wirkweise zum Tragen kommt, ne? Dann ist ja ein Substanzmissbrauch letztendlich gar kein Substanzmissbrauch im eigentlichen Sinne, sondern hat ja dann eine ganz andere Wirkung. Das macht also tatsächlich Sinn, aber ich fand das Steigen des Zehnfachen einer antisozialen Persönlichkeitsstörung fand ich schon echt sehr besorgniserregend, genauso wie die affektive Störung um das 2- bis 6-fache steigt, sowie Angststörung um das 2- bis 4-fache. Das heißt, da hast du ja ordentlich noch ein Päckchen mitzutragen unter Umständen. Das fand ich schon erschreckend.
Ich meine, eigentlich wäre an der Stelle, könnte man sagen, damit wäre es eigentlich schon das Thema beendet.
Wieso?
Aber, ja, damit wäre der Mythos aufgeräumt fast, ne? Aber jetzt passiert noch Folgendes. In der Tätigkeit als Lehrer, du als Lehrerin, ist mir Folgendes aufgefallen. Ich finde, gerade die Pubertät birgt unheimlich viele Gefahren. Also nicht nur allgemein, sondern im Besonderen bei ADHS. Und zwar dahingehend, dass Schülerinnen und Schüler, aber jetzt vermehrt halt Schüler, ist halt so im Bereich ADHS, dass da was passiert. Und zwar, dass die durch die durch das Erwachsenwerden, durch eigene Wege gehen, sich vom Elternhaus lösen, was eigentlich normaler und Prozesse ist, mit Rebellion einhergeht oftmals, dass dann auch gegen die Diagnose rebelliert wird oder beziehungsweise nicht gegen die Diagnose selbst, sondern über die Eltern, die ihnen die Medikamente verabreichen, die halt wollen, dass es den Kindern gut geht und mit denen bei vielen Ärzten waren und dass sie das so als Korsett, viele als Korsett empfinden in der Pubertät. Und dann habe ich festgestellt, so im Laufe meiner Dienstjahre als Lehrer, dass es da sich so zwei Typen rauskristallisieren. Also zwei Wege, nicht Typen, sondern zwei Wege. Der eine Weg ist, okay, ich distanziere mich, die Kinder sind sehr gut ansprechbar und wollen sich halt vom Elternhaus distanzieren. Und dann gab es so Fälle, dass dann jemand, ein Junge, der einen Schulbegleiter hatte, so sagte so, ich mich ansprach so, ich brauche den Schulbegleiter nicht mehr, was glauben Sie? Ich habe jetzt, man konnte auch die Entwicklung sehen, da passierte eine ganze Menge, ich möchte die Medikamente absetzen. Und dann konnte man in Verhandlung treten und das basierte dann auf der Beziehung, die ich dann zu dem Jungen aufgebaut hatte. Also er vertraute mir halt, ne? Und dann konnte man überlegen, so, wen möchtest du ansprechen oder was ist sinnig und wie kann man das denn beobachten? Und dann kam so eine Förderplanung, die wir ja eh machen, aber eine Förderplanung im Besonderen, woran auch der Junge und wir erkennen können, dass das wirkt, sondern also ins Gespräch kommen. Mhm. Und darüber war es dann nachher so, dass der Junge dann es schaffte, ohne Integrationshelfer zu arbeiten, die Medikamente ausschlich und man dann auch merkte, der brauchte die. Der hatte so viel an Stabilität und so viel an Strukturen. Und der ist zwar mit ADHS weitergegangen und der aber auch dann die Klasse wechseln konnte. Der konnte dann in eine Klasse gehen, die nicht so stark so diesen intensivpädagogischen Charakter hatte, sondern vielmehr in einen regulären, schulischen Anspruch gehenden Klassenverband gehen und kommt da super mit klar. Hat jetzt auch seinen Weg ins Berufsleben gefunden und so weiter. Also das ist so der eine Typus, der starke Begleitung fordert, von einer Seite des Vertrauens und dann den Austausch, aber dann auch den Weg geht und dann aber auch gegen die Eltern sich von den Eltern abgrenzen kann. Ein relativ gesunder, in Anführungszeichen, und eigentlich schon ein erwachsener Weg, ne? Wie ich finde. Und der andere Typus ist, der völlig rebelliert, von sich aus die Medikamente nicht mehr nimmt, die unter der Zunge hält, die ausspuckt und so weiter. Man merkt, dass der Prozess nicht abgeschlossen ist, dass keine Strukturen aufgebaut sind und da oftmals ein Substanzmittelmissbrauch stattfindet.
Aber das sind ja keine Typen, die gegeben sind, sondern die sich herauskristallisieren im Zusammenspiel mit ihrer Lebenssituation in dem System, im familiären System, schulischen System. Es kristallisieren sich zwei Typen raus. Das klang eben so, als wäre das Gott gegeben, jetzt mal.
Typen von wegen.
Ja, ach so, okay.
Ich habe das korrigiert nachher. Ja, okay. Weil genau das habe ich gerade gehabt. Zwei Typen. Ich hatte halt gerade zwei Schüler vor Augen, die ich mal hatte.
Ja.
Aber dann habe ich das direkt wieder korrigiert, genau. Weil das keine Typen sind von Menschen oder sonst was.
Nee, sondern von zwei Wegen. Unterschiedliche Wege, ne? Und die halt relativ ähnlich ablaufen. Ich empfinde nämlich die Pubertät für Kinder mit ADHS eigentlich nicht, also letztendlich würde ich das unterschreiben, was du gerade beschrieben hast. Ich empfinde das häufig auch als Chance, weil ich wahrscheinlich häufiger als du in meinem beruflichen Kontext erlebe, dass viele Schüler nämlich den ersteren Weg beschreiten, die so gefestigt sind, dass sie sich dadurch entwickeln. Also die so starkes Potenzial haben, ihren eigenen Bedürfnissen nach Autarkie entsprechend nachzukommen und eben auch ihrer Krankheit entsprechend Strukturen aufzubauen, die also so ein eigenes Gefühl für sich entwickelt haben, was gut für sie ist und was sie brauchen, um weiterzukommen, dass sie das halt auch umsetzen können. Und das Ganze, und ich glaube, das ist das Entscheidende, in einem stabilen Bindungskontext. Das sind alles junge Menschen, die irgendwo einen stabilen Background haben, wo es zumindest eine Person gibt, mit der sie sich absprechen können, wo sie das für und wieder diskutieren können. Jemand, der sie so gut kennt, der sie auch beraten kann und dessen Beratung sie auch annehmen können. Und das, das birgt auch viele Chancen. Mhm. Spannend fände ich in dem Zusammenhang, dass, also ich glaube, dass man diesen Weg gehen kann, wenn es eine stabile Bindungsperson gibt, mit der man sich, ja, mit der man sie, also an die man gebunden ist, also eine Beziehungsperson, auf deren Rat man, den man, also den Rat, den man einfordert und den man dann auch umsetzen kann. Wird der andere Weg beschritten, weil das fehlt? Das weiß ich nicht.
Das weiß ich auch nicht, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall, weil die Beziehungen, die ich zum Beispiel ich hatte zu den Schülern, unterschiedlich. Wobei die angebotene Beziehung an der Stelle von dem einen genommen wurde und von dem anderen, er fühlte sich wohl, aber nahm auch so von den Erwachsenen die Beziehungsangebote nicht wahr, zumindest. Wobei das auch im schulischen Kontext auch mal noch was anderes ist.
Genau, also bei mir ist das, letztendlich sind das immer die Strukturen, die im häuslichen Bereich, die ich beobachte, ne? Also da gibt es eine stabile Bindung an einen Elternteil und da sehe ich, dass das ganz viel ausmacht. Das ist gar nicht so, dass da die Empfehlungen des Elternteils dann auch umgesetzt werden. Aber ich glaube, dass diejenige einfach als Bezugsperson so präsent ist, dass es klar ist, egal wie ich das umsetze, ich habe da die Rückendeckung.
Mhm. Es gibt ein Buch, das bezieht sich aber im ADHS-Kontext mehr auf Paarbeziehungen. Aber den Titel fand ich so toll. Halt mich nicht, aber verlass mich nicht. Ich finde, das ist so der Grundsatz dessen. Halt mich nicht, aber verlass mich nicht. Das heißt halten, ich kann mich entwickeln, ich brauche nicht gehalten zu werden.
Ach so.
Aber verlass mich nicht, ich möchte mich auf dich verlassen können, wenn ich dessen bedarf, deiner Hilfe. Die Idee fand ich total. Wenn man das auf Beziehungen ummünzt, dass man auch demjenigen die Chance gibt, sich zu entwickeln, weil dieses Halten und dieses engmaschige Führen, was man auch häufiger, wenn Eltern sehr bemüht sind, was man auch nachvollziehen kann, dass, weil bei ADHS gibt es ja bei Kindern immer ein hohes Verletzungsrisiko von Unfällen, von Dingen, in die sie reintapern können, ja, weil sie nicht bedenken. Und Eltern sind dann immer umso mehr fürsorglich und auch teilweise einschneidend in der Entwicklungsentfaltung, was nachzuvollziehen ist. Ich habe dich unterbrochen.
Nee, ich habe dich unterbrochen. Je kleiner die Kinder sind, desto mehr Einschränkung und Führung brauchen sie ja. Und das ist ja dann immer genau die Krux. Also selbst wenn ein Kind kein ADHS hat, an welcher Stelle weicht das auf? Wo werden die Grenzen größer gesteckt? Ne? Das ist ja immer eine Gratwanderung, ob jetzt ADHS da ist oder nicht. Und bei ADHS wahrscheinlich nochmal, ist es dann nochmal schwieriger, eben weil man die Erfahrung gemacht hat als Elternteil, mein Kind kommt halt dann auch mit dem Kopf unterm Arm an, ne?
Genau, und ein Kind ohne ADHS hat auch einen schnelleren Lernerfolg in vielen Sachen. Da wird auch auf das, was ich schon erlebt habe, zurückgegriffen. Das ist halt, das glaube ich, das Bild hatten wir schon mal mit dem Weg durchs Kornfeld. Mhm. ADHS-Kinder haben keine ausgetretenen Wege, die sie gehen können, sondern die versuchen immer wieder neue Wege zu gehen. Und deswegen sind auch die Synapsen und die Hirnverbindungen halt nicht so.
Deswegen ist das ganze Kornfeld irgendwann plattgetreten.
Es gibt dann Wege, aber die sind auch teilweise nicht verbunden. Genau, oder Naja, auf jeden Fall, deswegen fand ich das Buch auch so toll. Und als ich das dann bei der Vorbereitung des Podcasts mir das mal verschriftlich habe, mir ein kleines Skript geschrieben habe und das so nochmal durchdachte, ist mir genau das eingefallen, dass halt, dass Kinder oftmals sehr gut betreut sind im Kindergarten, in der Grundschulzeit und ne, Schulzeit, wobei es ja meistens in der Schulzeit erst richtig auffällt. Und dann, wenn die verantwortungsvoll sind, wieder Erwachsene oder feststellen, mit mir stimmt irgendwas nicht, dann wieder in Therapie gehen oder so. Aber der Schnittpunkt ist genau die Pubertät. Und da, ich glaube, das war bis zu 95% irgendwie, dass die Medikamente dann auch abgesetzt werden, also extrem hoch, dass die Medikamente abgesetzt werden und dass das genau die Phase ist zwischen ja, Pubertät und dem Erwachsenenwerden von 21 oder so, also diesem 21 deswegen, weil man immer sagt, ADHSler sind in der Entwicklung oftmals bis zu 3 Jahren zurück, was viele nicht einschätzen oder hinzurechnen. Also die emotionale Entwicklung ist oftmals noch ein bisschen regressiv. So, und dieser zitierte Schlamp von dir, dem du eben gesprochen hast, sagte, es reicht halt nicht, ein Rezept auszustellen und ein paar Ratschläge zu geben, sondern es geht halt auch in der Beziehung zwischen Patienten in diesem Alter und dem Therapeuten sei die Compliance sehr wichtig. Und im schulischen Kontext oder es kann auch Verwandtschaftsbeziehung sein, wenn der Junge zu irgendeiner Person ein gutes Vertrauensverhältnis hat, geht es halt auch immer wieder um Lösungswege zu erarbeiten und den Weg auch kleinschrittig der in die Freiheit zu begleiten ein Stück weit und dann nicht von Rückschlägen zu sprechen. Ich finde, also dieser Terminus sollte vermieden werden, sondern vielmehr das auch als Lösungsweg zu betrachten. Du hast ja nur ein gewisses, gewisse Tools, die du mitbekommst, die du ausprobieren kannst. Und wenn du irgendwas machst, wo du schon mal mit gescheitert bist bei diesem Lösungsansatz, dann hast du wahrscheinlich die falschen Tools. Wie kannst du das Ziel besser erreichen? Und wenn ich nicht von Rückschlägen, das ist so desaströs im Grunde, wenn ich von Rückschlägen spreche, sondern du hast wahrscheinlich eine falsche Methode oder irgendeinen Weg bist du anders gegangen, der nicht zur Lösung geführt hat. Und dann kann man sich viel mehr auf die einzelnen Schritte die betrachten und mal schauen, wie wärst du vielleicht anders zu dem Ziel gekommen.
Ja, aber das ist ja immer so, ne? Also es ist ja nicht egal, wie du etwas formulierst. Also jetzt mal ganz unabhängig von ADHS, wenn ich von Rückschlägen spreche, also das vermeidet man ja so grundsätzlich.
Wir vermeiden das.
Ja, wir vermeiden das, genau. Ja,
weil wir es ne, jetzt auch gelernt haben, beziehungsweise richtig, aber das ist halt, es ist nicht.
Ich finde ja auch sowieso dieses Rückschläge heißt ja, das hat so was Vernichtendes, aber wenn man an der Stelle wieder auf alte Verhaltensmuster zurückgreift, dann hat das ja gute Gründe und es ist ja ein Lösungsansatz, der nicht den gewünschten Erfolg hat, aber er gibt halt Sicherheit, weil das etwas ist, was man ja kennt und dann hat man noch nichts anderes ausprobiert, was mehr Erfolg verspricht. Von daher finde ich ja das Zurückgreifen auf bekannte Verhaltensstrategien, das machen wir ja alle in der einen oder anderen Weise. Ne? Also jeder, der schon mal versucht hat, seine Ernährung umzustellen, greift irgendwann auf
Schokolade,
auf Lösungsansätze zurück, die absolut kontraproduktiv sind. Aber in dem Moment gibt es dafür gute Gründe. Da kann man sich hinterher für ärgern. Das ist, kann man auch als Rückschlag deklarieren, wenn man sich richtig fertig machen will. Man kann aber auch sagen, in dem Moment habe ich darauf zurückgegriffen, weil ich es benötigt habe und weil es etwas ist, was ich halt kenne. Mhm. Und beim nächsten Mal mache ich es anders. Also von daher finde ich das immer schwierig. Also grundsätzlich schwierig, von Rückschlägen zu sprechen.
Genau. Also es ist ja auch mal so, das hört sich mal so an, als wäre das ADHS oder wenn wir schon mal so darüber sprechen, über diese Dinge, dass das so eine Disziplin wäre, die alleinstehend wäre, ohne eingebunden zu sein. Aber das ist das ist ja das alltägliche Leben, was du sagst, und deswegen bin ich mal dankbar, wenn du aus der, von der Erziehung deiner Kinder sprichst oder das Pubertät, was eh schwierig ist.
Es ist eh schwierig, und da sind wir auch schon, das ist, ADHS ist auch kein Alleinstellungsmerkmal für ein Krankheitsbild, sondern es ist ja auch je nach Persönlichkeit unterschiedlich. Also,
richtig.
Wenn, keine Ahnung, der eine ADHS hat, der geht da so mit um und der andere geht damit anders um. Das, klar, gibt es bestimmte Verhaltensweisen, die darauf schließen lassen. Aber ein Schnupfen ist auch zu erkennen. Da läuft die Nase und derjenige schnieft und kann nicht richtig Luft durch die Nase haben. Aber wie sich die einzelnen Menschen mit Schnupfen fühlen und wie stark so ein Schnupfen ausgeprägt ist und was der eine als besonders belastend empfindet, und dann, das ist ja individuell ganz anders. Und ich glaube, also es macht ja auch nur Sinn, wenn das auch bei ADHS genauso ist.
Richtig, unter anderen Vorzeichen halt teilweise.
Ja.
Also unter erschwerteren Vorzeichen. Und das, was ich mit dem Rückschlag eben noch meinte, wenn man das als, nicht als Rückschlag, sondern als unzureichenden Lösungsidee deklariert, impliziert das Ganze ja auch immer, dass diese Lösungsidee, die derjenige hatte, auch irgendwann mal zu einer Lösung geführt hat, sonst würde er das ja nicht benutzen.
Ja, und die Frage, für was als Lösung? Also vielleicht nicht als Lösung für das Problem, was er damit lösen wollte, aber es gab gute Gründe, warum er so reagiert hat. Das ist dieses, das Verhalten, jedes Verhalten hat einen Sinn.
Mhm.
Und
es kann ja auch eine Destruktion sein, als Beispiel, dass ich durch destruktives Verhalten Hilfe von anderen Leuten bekam, um dieses zu lösen.
Es gibt immer einen Sinn für dieses Verhalten, und der Grund, weswegen ich dieses, also der Sinn besteht vielleicht nicht mehr, das ist ja diese Kontext-Reframing.
Mhm.
Wenn ich ein bestimmtes Verhalten an den Tag lege, dann hat es irgendwann mal einen Sinn gehabt, aber vielleicht besteht dieser Sinn nicht mehr, weil sich der Kontext geändert hat oder weil sich die anderen irgendwie anders entwickelt haben, aber für mich hat es einen Sinn, und es ist vielleicht absolut nicht zielführend, trotzdem macht es für mich einen Sinn, und dann ist die Frage, welchen Sinn hat das Ganze denn?
Mhm.
Und denjenigen damit ernst zu nehmen und zu sagen, pass mal auf, du machst das und du hast dafür bestimmt gute Gründe, und herauszukriegen, warum ist das denn so? Und welche Alternativen, viel, viel wichtiger als zu fragen, warum ist das denn so, weil das hilft eigentlich überhaupt nicht weiter, sondern eher so die Frage, was könntest du stattdessen denn noch tun? Also das Handlungsrepertoire erweitern und einfach andere Dinge mal ausprobieren, die vielleicht zielführender sind.
Ja, oder das Ganze sich anzuschauen und zu sagen, bis wo hat es Erfolg und ab wo hat es vielleicht nicht mehr hingehauen,
genau,
wenn es nicht Destruktion war, als Beispiel.
Ja.
Hm. Was mir auf jeden Fall klar wurde, ist, dass es sozusagen eine Transition gibt, ein schweres Wort, und zwar eine Schnittstelle, die sich in der Pubertät befindet, also im jugendlichen Alter, auf die zu wenig geschaut wird. Und das ist eine Schnittstelle, die unheimlich wichtig ist zu betrachten und zu schauen, wie kann man da anders agieren. Also meine Idee war halt, die Kinder dann mit Förderplänen also wo ich jedes Mal mein Verhalten auch hinterfrage und verschiedenste Angebote mache, um zu schauen, wie kann ich denjenigen begleiten, und will er meine Begleitung oder braucht er jemand anders, der ihn begleitet. So, also Angebote machen. Und dass das gut ist von verschiedenen Seiten und dass derjenige eine Wahl hat und, ne, und allein durch die Wahl dessen, was er annehmen kann und möchte, auch einen Weg gehen kann und nicht als Einzelkämpfer sich nur versteht.
Wenn er das denn kann.
Wenn er es kann. Ne?
Also es gibt ja auch viele, die solche Angebote nicht annehmen können, weil sie in dem Moment, wo sie das Angebot bekommen, schon gedanklich gar nicht mehr in der Lage sind, darauf zuzugreifen.
Richtig.
Das gibt's ja auch, ne? Aber dann hat man das Angebot gemacht und dann muss man eben gucken, was, also manchmal geht ja auch einfach nichts. aber auch dann ist das ja ein Angebot gewesen und derjenige kann nicht drauf zugreifen.
Ich glaube auf jeden Fall, dass diese Schnittstelle, um zu sagen, also das Thema ist ja, wächst sich aus, nee, wächst sich nicht aus. Und es liegt sogar eine Gefahr. Und ich glaube, dass die Gefahr genau da gegeben ist, wo sie wirklich Medikation, es geht mir jetzt nicht nur um Medikation, sondern um den ganzen Bereich der Betreuung und dem ganzen, den Gefahren, die da lauern, Komorbiditäten, dieses Gefühl, in Beruf nicht reinzukommen oder nicht auszureichen und was braucht derjenige? Das ist ja auch zum Beispiel von der Seite der Arbeitsagentur und so weiter, da gibt es ja vielste Möglichkeiten, aber wenn die versäumt werden, dann kann es passieren, dass ein Substanzmittelmissbrauch abgerutscht wird oder halt Komorbiditäten, weil man sich völlig überlastet und alleine gelassen fühlt.
Ich glaube, dieses alleine gelassen fühlen, ne? Ich glaube, das A und O ist tatsächlich irgendeine stabile Beziehungsperson, bei der man einen Rückhalt hat, an dem man sich entwickeln kann, wie immer das auch aussieht.
Richtig, genau. Ja, ich glaube, damit haben wir das Thema.
Also wächst sich nicht aus.
Wächst sich nicht aus, nein.
Nein, immer schön am Ball bleiben.
Also teilweise wächst es sich aus.
Ja, in der Pubertät, wenn sich das Hirn umstrukturiert.
Genau.
Aber in den meisten Fällen eben nicht. Was ich in dem Zusammenhang tatsächlich auch spannend finde, ist, es gibt ja auch eine Zahl von Fehldiagnosen, weil eben das Erscheinungsbild von ADHS eben auch noch vielen anderen Erkrankungen gleicht. Das hatten wir schon mal, das Thema. Und ich bin ja kein Freund von Statistiken, ne? Mhm. Aber ich fände es an der Stelle tatsächlich doch mal spannend, das werden wir jetzt nicht klären können, aber ich fände es trotzdem spannend zu erfahren, ob dieses Auswachsen mit einer Fehldiagnose einhergeht. Verstehst du, was ich meine?
Ja, das weiß ich, was du meinst.
Also bestimmt nicht immer, aber es ist halt die Frage, wenn eine Fehldiagnose gestellt wurde und zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung statt ADHS vorliegt, was ja in der Wirkung, in der sichtbaren, also werden ja immer nur die Symptome quasi erfasst und ob dann sich das auswächst, weil es vielleicht gar nicht ADHS ist. Aber das weiß ich nicht. Das ist jetzt nur eine krude Idee.
Mhm. Nee, die Idee ist gar nicht krude, weil da haben wir eigentlich schon fast das Thema Diagnose, wird wie und zu schnell gestellt. Also du kannst ja nicht beim Bluttest ADHS nachweisen. Wobei mittlerweile Stimmforscher von verschiedenen Universitäten soweit sind, dass man ADHS mehr oder minder raushören kann durch Stimmvergleiche von ADHSlern, die ähneln sich sehr. Im Grunde kann man das auch teilweise bei Menschen mit Autismus hören.
An der Sprachmelodie. Das wusste ich.
Aber bei ADHS ist das auch, da sind Forscher auf die Idee gekommen und können das relativ gut nachweisen. Also wir haben ganz viele Blindstudien ganz hohe Prozente erreicht. Mhm. Das kannte ich aber schon länger. Aber auf jeden Fall, was aber auf jeden Fall ist, ist halt, dass man Verhaltensbeobachtungen machen muss, eine das nennt man Differentialdiagnostik. Es werden andere Erkrankungen ausgeschlossen halt und der Patient wird auf Begleiterkrankungen untersucht. Und es gibt halt ganz viele Diagnosetools, mit denen die Wahrscheinlichkeit einer Fehldiagnose deutlich verringert wird. Heißt aber, man muss sich an Spezialisten wenden. Ich habe das damals auch bei Fachleuten machen lassen und das waren mehrere, die daran beteiligt waren. Und gut, bei mir waren es jetzt nicht Verhaltensbeobachtungen, aber ganz viele Gespräche und Gesprächsbögen und so weiter. Mhm. Und ich konnte merken, okay, jetzt wird, aufgrund meines Vorwissens wusste ich, jetzt wird eine posttraumatische Belastungsstörung, jetzt werden alle möglichen Begleiterkrankungen, es wurden alle möglichen Allergien, alles abgefragt und abgetestet. Blutuntersuchungen, alle möglichen Erkrankungen. Also ich wurde auf den Kopf gestellt. Und am Schluss war dann halt die Diagnose recht eindeutig, würde ich sagen.
Ja.
So. Aber wie oft sind Kinder, die dann zum Kinderarzt gehen und ja, der ist auffällig und so. Alleine dieses Thema, Kinder werden früher eingeschult und haben aber werden nicht mehr zurückgestellt, wenn sie die Schulreife nicht haben. Die gehen auch in die Klasse, können die erste, für die ersten beiden Klassen können sie 3 Jahre, soweit ich weiß, ne, in der Grundschule ist das, besuchen. Das heißt aber, dass sie trotzdem dem Konformitätsdruck einer Schule ausgesetzt sind. Das heißt nicht, dass sie wieder auf die Wiese gehen und andere Dinge machen. Oder
nee, die haben einfach nur 3 Jahre Zeit. Das ist so geregelt, die haben das Recht, den den Lese- und Schreibprozess in 3 Jahren zu lernen und nicht in 2. Früher war es, du musstest das in den ersten 2 Jahren gelernt haben und jetzt ist es so, ob du das in 2 oder in 3 Jahren lernst, ist eigentlich dir überlassen. Fakt ist, du bist natürlich trotzdem jemand, der schon gescheitert ist, ne?
Richtig,
weil genau. Weil du bist ja nicht bescheuert und weißt natürlich sehr wohl, dass alle, die mit dir zusammen eingeschult wurden, die kriegen das auf die Kette, du aber nicht. Also ist jetzt völlig egal, ob du ADHS hast oder es ansonsten nicht auf die Kette kriegst. Er kriegt es nicht oder er oder sie kriegt es nicht auf die Kette und muss deswegen das 1 Jahr länger machen.
Ich fand diesen Ausdruck damals total schön. Der wird nochmal auf die Weide, auf die Koppel geschickt.
Ja, das ist, wenn quasi früher die Kinder zurückgestellt wurden.
Und ne? Durften noch weiter spielen, durften noch weiter ihren Bewegungsdrang ausleben und kamen dann in die Schule und waren dann aber auch schulreif. Ja. Konnten sich besser konzentrieren, konnten länger sitzen bleiben und so weiter.
Das ist für viele Kinder ist das schwierig. Also, ne, also meine Tochter ist Ende September geboren und in dem Jahr, in dem sie eingeschult wurde, war das das erste Jahr, wo quasi alle Kinder, die bis Dezember 6 wurden, die mussten halt zur Schule. Jetzt war das in unserem Fall kein Problem. Das war sogar eigentlich ganz gut, weil die alle Voraussetzungen mitbrachte, aber ich habe mich oft gefragt, was wäre gewesen, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Ne? Mhm. So, die hätte ja trotzdem in die Schule gemusst.
Mhm.
Also habe ich in der Schule, also ich habe es in der Schule schon häufig erlebt, dass Kinder, die genau in dem gleichen Jahr eingeschult wurden und auch im Oktober dann schon erst 6 wurden, dass die Eltern sich gewünscht haben, ich würde mein Kind gerne erst nächstes Jahr einschulen lassen, dann ist es doch 6 im August. Das hätte für die viele Vorteile gebracht. Also die Eltern hatten das, glaube ich, schon richtig eingeschätzt.
Mhm.
Aber es ist halt dann zack, bumm, Stichtag, so ist es und dann Vogel friss oder stirb.
Richtig, genau.
Oder Vogel friss oder werd auffällig, wie auch immer.
Also, ich glaube, das ADHS-Zentrum hatte nochmal zu dem Thema Diagnose, wie und zu schnell gestellt, war so halt, ist ein Mythos, dass das zu schnell gestellt wird. Nein, bei wirklich fundierten Diagnosen. Ja, wenn teilweise das Kinderärzte begutachten müssen und noch nach einem standardisierten Test machen, beziehungsweise die Eltern fragen oder die Schule fragt.
Das sind dann diese Bögen, die man ausfüllt, die dann als alleinige Grundlage für eine Medikation herangezogen
richtig,
werden.
Richtig, keine Verhaltensbeobachtung von spezialisierten Leuten und so weiter. Das
wir haben schon mal eine Sendung über eine vernünftige Diagnose gemacht, ne? Also ich finde, das kann man ja gar nicht häufig genug sagen. Was gehört zu einer anständigen Diagnostik mit dazu? Das da haben wir das schon mal in einer Sendung drüber gesprochen, weil das ist nicht einfach nur, die Lehrer füllen was aus, die Eltern füllen was aus und danach wird dann quasi die Medikation hergestellt. Und dann, wenn das ist ja einmal nur die Diagnoseerstellung, das andere ist ja, wenn so eine Diagnose gestellt ist, was mache ich denn dann damit? Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Medikamente geben ist gut und schön, aber mit dem freigewordenen Potenzial oder mit den Lernwegen, die dann plötzlich offen sind, da muss man ja auch erstmal gucken, wie geht das Kind damit um. Das kann er ja nicht automatisch drauf zugreifen, nur weil es gerade da ist.
Das wäre wirklich mal auch eine Frage, die man wirklich an Fachleute stellen könnte oder mal ein Interview führen.
Ja.
Das fände ich ganz spannend, weil ich damals, als ich meine Diagnose bekam, hatte ich direkt das Angebot, dass es da auf dem Gelände der Fachärzte da auch Beratungsstunden gab, beziehungsweise so eine Art Selbsthilfegruppe, wo dann immer montags zu verschiedenen Themen Angebote gemacht wird.
Ja.
Umgang mit Beziehungen, Umgang mit Sexualität, Umgang mit Medikamenten, Umgang mit Geld. Also alles das, was Erwachsene oder Umgang im Beruf, wo ich dachte, okay, das ist fundiert. Also die geben dir nicht den Zettel mit der Diagnose in die Hand und das erste Rezept, sondern auch gleichzeitig halt,
wie gehe
ich damit um? Und ich fühlte mich nicht alleine gelassen in dem Moment. Nee.
Und das ist bei Kindern, stelle ich mir das halt so vor, wenn die Diagnose bekommen, die haben ja überhaupt noch keine Struktur aufbauen können. Wie gehe ich denn, wie lerne ich denn? Weil sie ja permanent damit beschäftigt sind, quasi ihren eigenen Gedanken hinterher zu rennen, beziehungsweise vor ihnen weglaufen. Also es ist ja im Kopf immer eine, das kannst du wahrscheinlich viel besser erklären als ich, das ist ja irgendwie eine sechsspurige Autobahn und ständig springe ich von A nach B und ich habe ja gar keine Struktur, um Informationen aufzufassen, weil die Informationen ja ständig im Fluss sind und ich kriege das ja überhaupt nicht fokussiert, weil ich ja permanent mit was anderem beschäftigt bin. Und dann ist plötzlich die Möglichkeit da und was mache ich denn dann?
Ja, und ich habe ADHS-Therapien damals bei Kindern erlebt, in so einem Lerninstitut, wo dann weiß ich leider den Namen nicht, so eine Standardbibel, dass dann verschiedenste Übungen draus gemacht wurden und Vergleiche von Klötzchen und von Stoppregeln, wann Stopp ist und ne, ich muss mich jetzt konzentrieren und jetzt kommt das Stoppschild und jetzt muss ich meine Entscheidung, die ich jetzt treffe, okay, das ist in einer klinischen Situation oder einer therapeutischen Situation von einer halben Stunde ist das nettes Spiel. Aber wenn die Eltern da nicht einbezogen werden und das Kind, was ist, wenn es rausgeht, das eh schon wieder vergessen hat, diese Stoppregel? Das fand ich bitter, dass für solche Therapien sehr viel Geld bezahlt wurden.
Aber das Positiv an der Geschichte ist, es wurden wenigstens Therapien angeboten.
Das heißt, das war eine, die ich kannte. Und seitdem habe ich nicht mehr viel gehört, wo überhaupt noch Therapien durchgeführt werden. Das hat aber nichts damit zu tun, dass es nicht gute gibt. Davon bin ich überzeugt, dass es gute gibt.
Es muss auch, und es macht auch absolut Sinn, dass es so etwas gibt, weil ansonsten die Medikamente ja quasi fürs persönliche Wohlbefinden beitragen, aber ja nicht zur Verbesserung der schulischen Leistung zwingend führen müssen.
Richtig. Und es ist ja nicht nur die schulische Leistung, sondern es geht ja um ganz vielfältige Dinge, die Kinder, wo der Grundstein gelegt wird.
Ja.
Wie kann ich im späteren Leben vielleicht mit ganz wenigen Komorbiditäten oder Auffälligkeiten zurechtkommen? Genau. Oder wie komme ich generell mit mir? Oder welche Strukturen und welche Hilfsmöglichkeiten gibt es?
Wie trete ich mit anderen angemessen in Kontakt? Das A und O. Ja.
Noch einen Satz möchte ich gerne sagen.
Sag mal.
Und zwar als Hilfe für alle die, wir hatten ja schon mal das Thema, die mit iOS arbeiten. Das gibt es bestimmt auf Android-Handys auch. Wir hatten ja mal das Thema Getting Things Done und verschiedenste Möglichkeiten am Handy und so weiter. Und für mich ist was Tolles passiert, und zwar die ganzen Widgets, die es jetzt seit der neuesten Version auf iOS gibt. Widgets sind kleine Helferlein, also es sind Programme, die man auf seinen Start-Homescreen von seinem Handy ziehen kann mit also, dass dann nicht nur ein kleiner App-Button ist, auf den man klickt und das Programm startet, sondern dass man auch schon die Inhalte der App sieht. Beispiel ist Kalender. Beispiel ist, dass man also schon die ersten Termine sieht. Oder aber bei mir ist es die Getting Things Done, also meine To-Do-Liste. Total klasse. Ich habe die wichtigsten Sachen, die ich am Tag erledigen muss, direkt auf meinem Startbildschirm meines Handys. Das heißt, immer wenn ich das Handy anmache, sehe ich, zack, werde ich erinnert. Und bei ADHS ist es ja oftmals so, dass es manchmal sehr angenehm, also ich finde das sehr angenehm und auch ich habe auch gemerkt, Schülerinnen und Schüler können ganz gut damit leben, wenn sie manchmal ein bisschen reaktiver sein können in ihren Handlungen, dass sie nicht mal die können ja oftmals an Dinge gar nicht so denken und machen sich keine Notizen oder so, an was sie denken müssen. Weil da müssten sie auch schon dran denken. Sondern dass das ein reaktives ist auf Dinge, die man vorher schon eingegeben hat. Also ich mache jeden Morgen, wenn ich aufwache, gucke ich meine To-Do-Liste und selbst dafür habe ich mir eine Erinnerung, dass ich daran denke, an die To-Do-Liste reinzuschauen. Und die ist dann immer auf dem Homescreen auf der ersten Startseite und ich sehe immer, was ich machen kann, wenn ich oder machen muss, wenn ich die für den Tag, wenn ich die Liste anmache. Das hilft mir eklatant. Das wollte ich nochmal als Tipp geben.
Ein Widget ist also ein kleines Helferlein.
Ja, genau.
Ich bin ein kleines Helferlein dieses Podcasts.
Das bist du. Du bist aber ein großes Widget.
Ich bin ein Widget.
Ich gibt es meistens in drei Größen. Ganz klein, unscheinbar, mittelgroß und du bist ein großes Widget.
Ja, super, danke.
Okay, dann ja. Viel Spaß beim Hören.
Genau.